Dieser Podcast wird präsentiert von Bode, Ihrem Energieberater. Beratung, Planung, Fördermittel und Finanzdienstleistungen, alles aus einer Hand. Unter www.bode.ms.
Preußen Privat, der ganz persönliche Preußen-Münster-Podcast mit Joachim Schuth und Philipp Böckmann.
Herzlich willkommen aus der Bode-Loge im Preußenstadion. Ich bin Philipp Böckmann.
Mein Name ist Joachim Schuth und in unserem Podcast Preußen Privat haben wir heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den neuen Trainer Alex Ende. Grüß dich, Alex.
Hallo zusammen.
Alex, ich muss gleich mal fragen, wie hast du das letzte Wochenende verdaut? Drei Viertel des Spiels, würde ich sagen, war gut, war sogar sehr gut. Am Ende kein Punkt, schwere Verletzung, das alles zusammen. Wie lange liegt dir sowas auf dem Magen?
Ja, war schon der Anfang der Woche mit der Neuigkeit, dass bei Antonio dann wirklich das Kreuzband gerissen ist. Das war natürlich ein Schockmoment. Der hatte auch mit uns dann nochmal kurz was gemacht, aber das ist auch part of the game, das ist Teil dieses Berufs, das hat es immer schon gegeben und wird es auch immer geben. Ich hatte tatsächlich Antonio dann persönlich angerufen, an seiner Stimme hat man schon gemerkt, wie hart er auch selber angeschlagen war. Er hatte, glaube ich, kurz vorher erst die Diagnose bekommen und seine Stimme, die war schon ein bisschen brüchig, so dass man weiß, wie viel dem Jungen auch das Ganze hier bedeutet hat. Der ist mit einer unfassbaren Freude hier aufgeschlagen. Wir alle haben ihn, glaube ich, mit offenen Armen empfangen und das tut mir einfach richtig leid, insbesondere für den Jungen. Von daher natürlich ein Gefühl von Mist. Auch im Kontext zum Ergebnis, weil es ja unnötig war, es hätte auch anders ausgehen können.
Man darf ja auch nicht vergessen, man sagt immer, das ist ein gestandener Profi, was er vielleicht so noch nicht ist, er ist ein paar Jahre dabei, aber der Junge ist erst 21. Ne? Das ist was anderes, wenn du sowas mit 29, 30 erleidest, vielleicht schon viel erlebt hast und jetzt gerade so, er will durchstarten und kriegt dann so einen Rückschlag, das tut, glaube ich, doppelt weh. Ne?
Ja, es war tatsächlich ein Transfer, der jetzt schon längere Zeit auch irgendwo in der Schwebe war. Wir haben sehr viel Energie dort reingesetzt. Wir waren sehr lange mit ihm im Austausch. Er hat alles getan, hat sich relativ früh für Preußen Münster, für dieses Projekt, für diese Mannschaft hier sich entschieden und ist hier dann nach ein paar Wochen Hängepartie aufgeschlagen und war einfach total froh, hier zu sein. Hat, glaube ich, in den ersten Tagen gemerkt, was für nette Kameraden hier auch unterwegs sind, wie toll die Kabine menschlich ist, wie warmherzig er empfangen wurde und all diese Freude nimmst du mit, dann bist du im ersten Spiel vor einer tollen Kulisse, hast dein Zweitligadebüt und dann, all das, was du dir vorgenommen hast, wird dir durch so eine Aktion dann genommen und es war seine erste Verletzung, hat er auch nochmal gesagt, also er hat noch nicht diesen Moment gehabt, diesen Erfahrungswert gehabt, das wegstecken zu müssen und jetzt, wird es die Aufgabe sein, alles zu tun, um maximal gut zurückzukommen.
Jetzt kann man natürlich etwas ketzerisch, aber ist wirklich nicht böse gemeint, sagen, jetzt ist es erst recht ein Projekt in die Zukunft oder ein Deal für die Zukunft, weil aktuell kann er euch nicht weiterhelfen. Das wird 9 Monate dauern. Dann kommt er vielleicht wieder oder jeder sagt immer, come back stronger, das weiß man nie, aber er kommt dann wieder. Aber in der Zwischenzeit, die Planstelle, die ihr hattet oder die ihr mit ihm besetzen wollt, ist wieder offen. Wirst du ein bisschen drauf drängen bei Ole Kittner, dass ihr vielleicht nochmal euch umguckt, was macht? Oder das ist jetzt einfach so, wir haben gute Jungs im Kader, da müssen es die anderen eben reißen.
Wir haben gute Jungs im Kader, definitiv. Und wir werden es jetzt auch in der Kürze der Zeit schaffen, das 100%ig aus unserer eigenen Stärke heraus aufzufangen. Wir haben auch noch Jungs, die Marvin Schulz zum Beispiel, der hat in der Vergangenheit schon Champions League in der Innenverteidigung gespielt bei Borussia Mönchengladbach. Also der kann das auch mal für eine kürzere Zeit. Aber ich bin relativ früh in der Kaderplanung im Austausch mit Ole auch gewesen. Also diese Kette, gerade die Innenverteidigung, das ist die Basis des Spiels. Und du siehst, jetzt ist einer gesperrt, einer ist verletzt. Und dann gehst du ins nächste Spiel mit 3 nominellen Innenverteidigern. Wenn da nochmal was passiert, dann hast du schon wieder nichts in der Hinterhand. Deswegen war es schon von Anfang an so, dass mein Wunsch war 5 Innenverteidiger. Und mit diesen 5 Innenverteidigern würde ich gerne in die Runde gehen. Jetzt ist einer weggebrochen. Also die Frage beantwortet sich dann von alleine, dass mein Wunsch schon ist, dass wir dort nochmal nachlegen.
Finanzielle Frage ist natürlich auch, bei Antonio habt ihr euch durchaus aus dem Fenster gelehnt für Preußen-Münster-Verhältnisse. Ist denn überhaupt noch was da, um was zu machen?
Ja, da weißt du, dass ich nicht der richtige Ansprechpartner bin. Ich muss sagen, dass...
Naja, aber du kriegst ja ein Feedback von Ole zum Beispiel, und er sagt, pass auf, Alex,
ja, ist natürlich,
ich kann das alles verstehen, aber wir haben nichts mehr, es geht nichts mehr.
Ja, es ist ja auch ein Gehalt, was jetzt eingespart wird. Der wird jetzt nach sechs Wochen wird das Gehalt von der BG übernommen, und dieses Budget ist natürlich dann auch wieder frei. Bisher sehr, sehr glücklich über das, was Ole mit dem Verein auch in die Umsetzung gebracht hat. Viele Wünsche von Spielern, wo man sagt, okay, die haben vielleicht auch andere Optionen gehabt, die sich aber ganz bewusst hier für Preußen Münster und nicht nur im Kontext, wie viel Geld kann ich verdienen, sondern ich habe Lust auf dieses Projekt. Da haben wir es bisher geschafft, einfach auch Spieler nicht nur auf finanzieller Ebene, sondern auf emotionaler Ebene auf den Weg mitzunehmen. Und das ist jetzt wieder auch gefragt, ne?
Was hast du positiv aus dem Karlsruhe-Spiel mitgenommen? Weil ich sag mal so, aus einer 2-0 Karlsruhe-Führung noch ein Unentschieden zu machen und vielleicht auch die Chance
in Unterzahl
die Chance zu haben, noch zu gewinnen, dann natürlich eine ärgerliche Niederlage, aber nach so einem 0-2 Rückstand im ersten Spiel mit vielen Neuzugängen, Mannschaft vielleicht noch nicht hundertprozentig eingespielt, zurückzukommen und diese Moral zu beweisen. Sagst du, das ist eine gute Geschichte, das kann man rausziehen aus diesem Spiel, auch wenn es eine Niederlage gab?
Ja, hundertprozentig kann man viel Positives rausziehen. Es ist eine Reaktion nach, ich hatte ja vorab auch gesagt, wie wichtig so ein Start in eine Runde rein ist, dass die ersten Aktionen bestenfalls sitzen und du dann in deinen Flow reinkommst, dein Selbstverständnis von Minute zu Minute größer wird. Wir haben keinen guten Start ins Spiel gehabt. So, das war nochmal eine zusätzliche Aufgabe für die Jungs mit einem Gegentor, mit schon einer Torhymne, mit so einem Nackenschlag bei der Standard-Preisi noch draußen. Bupp, das Ding rutscht da durch, wo vielleicht Preisi auch hätte noch aushelfen können. Dann in der Phase, wo wir gerade reinkommen, das zweite Tor, und wir sind da geblieben. Wir sind nicht komplett weggebrochen. Und das ist schon mal ein erster Indiz, dass es in der Mannschaft stimmt, dass es auch in dieser Saison ja so sein wird, dass Rückschläge, Nackenschläge immer wieder in Spielen passieren werden. Und trotzdem hat uns das nicht umgeworfen, sondern genau das Gegenteil. Vielleicht in diesem Moment, jetzt haben wir hier gar nichts mehr zu verlieren. Und mit dieser Haltung haben wir dann unseren Fußball gespielt. Und das ist so der Spagat, den wir auch in der ganzen Saison hinbekommen müssen. Wir wollen total energetisch sein. Wir wollen aggressiv sein gegen den Ball. Aber wir brauchen auch eine gewisse Lockerheit, eine gewisse Freiheit beim Spiel mit Ball. Weil wenn da zu viel Druck drauf ist, dann ist es zu verkopft. Und dort, ja, die kreativen Jungs, die beweglichen Jungs einfach ins Spielen zu bekommen, das haben wir geschafft nach dem 2-0, weil am Ende des Tages haben wir trotz 30 Minuten Unterzahl, also Ballbesitz ist nicht alles, Ballbesitz gewinnt dir keine Spiele, aber ich glaube 64% Ballbesitz in Karlsruhe, das machst du auch nicht mal ebenso. Und das hat den Jungs einen Weg gezeigt, wo wir Anpack finden. Ich glaube, die Geschichte wäre für uns als Gruppe ja absolut Gold wert gewesen, wenn wir dieses 2-2 über die Zeit retten, dann hätten wir sowohl eine Geschichte als auch ein Happy End schon und hätten was in der Tasche gehabt. Das 3-3 wäre der noch überragendere Moment gewesen, ja, dann zweimal zurückzukommen. Trotzdem haben wir Anpack und haben viel Positives und die Jungs haben ein Gefühl, ey, wenn wir es wirklich mit dem Mut, mit der Überzeugung machen, ey, dann kannst du auch in Karlsruhe dominant auftreten.
Du hast da selber schon gesagt, das wäre eine Initialzündung für die weitere Saison gewesen, wenn da ein Punkt mit warum gesprungen wäre. Was glaubst du denn, wie kannst du die Mannschaft für das nächste Spiel jetzt anzünden? Wirklich nur, indem du rausstreichst, was sie gut gemacht haben, oder merkst du, die brennen? Die wollen jetzt gerade jetzt nach so einer Niederlage hier zu Hause zeigen, was sie drauf haben.
Ja, das ist unser Job, das zu zeigen. Wer so ein erstes Spiel hat seine eigene Geschichte, aber ein erstes Heimspiel hat auch seine eigene Geschichte. Und am Ende des Tages werden wir in dieser zweiten Liga nur überleben, wenn es auch eine Symbiose zwischen Mannschaft und Publikum gibt. Und unser Auftrag wird sein, so Fußball zu spielen, dass wir die Menschen mitnehmen, dass wir emotionalisieren, dass sie auch über Fehler mal hinwegsehen, weil sie einfach merken, da ist eine Truppe auf dem Platz, die wirklich um jeden Meter fightet, die ihr Herz in die Hand nimmt, die mutig Fußball spielt. Und dann wird es auch mal einen Raunen geben, wenn wir vielleicht beim mutigen Aufbau einen Ballverlust haben. Dann sagt man ja, warum schießt man den Ball nicht nach vorne? Aber das werden wir aushalten müssen. Und nur wer viel macht, und wir haben über 600 70 Pässe gespielt. Der wird auch einen Fehlpass machen. Der wird auch mal einen Ball verlieren. Aber ich glaube einfach Identifikation, dass die Menschen wirklich sehen, hier sind Jungs auf dem Platz, hier ist ein Team auf dem Platz, das zusammenhält. Das wird unser Auftrag für Freitag sein.
Man sagt ja immer so schön, dem Mutigen gehört die Welt. Also das wirst du denen schon sagen. Mut müsst ihr zeigen, da darf man auch mal Fehler machen, aber ihr müsst mutig sein.
Ja, also das, was ich den Jungs in meiner Sprache immer mitgebe, Fehler machen ist vollkommen okay. Wir sollten uns nicht zu viele in bestimmten Zonen, eventuell sogar gar keine, erlauben. Aber der Spieler kriegt ein Problem mit mir, der nach dem Fehler einen Schwanz einzieht. Der dann als Reaktion sagt, okay, jetzt bin ich halt mal 5 Minuten raus, weil ich will nicht den nächsten Fehler draufpacken. Wer diese Haltung hat, der wird bei mir auf Dauer keine Rolle spielen.
Jetzt ist relativ viel Baustelle hier im LVM Preußenstadion. Ist halt manchmal eine Belastung oder sagt man, Mensch, toll, dass sich hier was tut und das sind so kleinere Einschränkungen, die ihr hier in Kauf nehmen müsst?
Ja, es ist vom ersten Tag an sehr wuselig hier. Ja, es ist Baustelle draußen, der Trainingsplatz wird gemacht. Hier ist sehr viel los. Es ist schon sinnbildlich, dass hier eine Aufbruchsstimmung ist. Hier entsteht was, hier geht es Tag für Tag auch in die richtige Richtung. Ja, ganz geordnet und der Trainingsplatz fertig, alles Tribüne steht, das wäre natürlich der Wunsch, aber das haben wir, das wird in der Rückrunde, wird die zweite Tribüne nahezu stehen und so wird es Schritt für Schritt weitergehen. Ich finde, ja, das gerade total aufregend, weil wir waren eine Woche im Trainingslager und kommen zurück und ganz viele Sachen sind schon fortgeschritten und das macht Spaß, dem zuzuschauen, Tag für Tag.
Jetzt stehst du ja selber vor deiner Heimpremiere, erste Mal in einem Pflichtspiel jetzt hier vor eigenem Publikum, erste Mal in der zweiten Liga als Chef an der Linie hier in Münster, in Karlsruhe war natürlich auch schon. Was macht das mit dir selber? Blendest du das einfach aus und sagst du, ja, ich bin ja gar nicht so wichtig, sondern mir ist wichtig, dass die Mannschaft kommt? Oder sagst du, wenn ich rausgehe, habe ich auch schon Gänsehaut? Also ich merke schon, dass mich das berührt oder mitnimmt.
Kann ich jetzt nicht sagen, ob die Gänsehaut kommt, weil den Moment, den werde ich erleben am Freitag. Es war jetzt in Karlsruhe so, dass, wie gesagt, ein erstes Spiel, ob du jetzt in der zweiten Bundesliga in Karlsruhe spielst oder vielleicht in der dritten Liga in Dresden. Also die dritte Liga ist so attraktiv, dass die Wucht in den Stadien man ja irgendwo auch dort schon mal erlebt hat. Was ich noch nicht hatte als Fan, klar, Fortuna Köln ist auch ein Traditionsverein, der im Pokalfinale auch eine richtige Wand gebildet hat, aber beim SC Verl sensationell in Bielefeld, da waren dann auf einmal 2000 Verler, das hat es auch noch nie gegeben und trotzdem habe ich noch nie ein Heimspiel mit Fans im Rücken, mit so einer Energie, die dich dann auch in schwierigen Momenten hoffentlich tragen kann, die nicht Druck bedeutet, sondern boah, jetzt gerade die Mannschaft, die braucht uns oder wir pressen gerade den Gegner hinten rein und mit jeder Flanke merkt man, wie das Publikum mitkommt und den Gegner vielleicht auch akustisch signalisiert, ey, wir sind kurz davor, das Ding in unsere Richtung zu drehen. Also ich freue mich auf diese Energie, auf diese Power, auf hoffentlich viele Gänsehautmomente. Aber das liegt nicht nur an den Zuschauern, sondern vor allen Dingen an uns.
Hast du denn in den letzten Wochen schon ein bisschen was von Münster kennengelernt? Also bist du da so ein bisschen näher dran hier, auch was die Stadt betrifft? Oder blieb da erstmal keine Zeit für, weil natürlich
Vorbereitung und alles, ja. Also ich habe es versucht, aber es ist mir noch nicht so gelungen. Ich habe von vielen schönen Orten gehört, die ich noch nicht live gesehen habe. Wir haben dann natürlich auch schon mal, als die Familie hier übernachtet hat, dann abends sind wir in die Stadt, sind wir in die Altstadt und haben gesehen, wie schön diese Stadt eben ist. Kulinarisch gibt's einiges, wo man sich hier austoben kann, aber ich freue mich dann auch, wenn mal auch alles sich wirklich so eingespielt hat. Wir sind natürlich noch in der Anfangsphase, wo sehr, sehr viele Termine, sehr viel organisatorisch noch zu tun ist und auf die Tage, wo man dann hier auch Münster in allen Facetten mal besuchen und erkunden kann.
Aber du pendelst nicht immer, du hast hier irgendwo eine Bude oder?
Ich habe eine Wohnung, eine feste Wohnung und nichtsdestotrotz ist meine Heimat 160 Kilometer entfernt und am freien Tag fahre ich zu meiner Frau und meinen Kindern. Das ist so. Und zwischendurch, wenn mal was Besonderes ist zu Hause, wir trainieren beispielsweise mittwochs morgens und dann donnerstags nachmittags, weil wir so eine Schleife nach einer intensiven Einheit nochmal einbauen, gibt es auch die Möglichkeit, mal nach Hause zu fahren und vielleicht um 17.30 Uhr zu Hause anzukommen, mit meiner kleinen Tochter zum Training zu gehen oder mit der Familie ein Abendessen gemeinsam zu machen, dann auf die Couch zu gehen und ja, das Leben zu leben, was ein Familienvater auch haben sollte, einfach mal da zu sein, Ort zu sein, Ansprechpartner zu sein. Das tut mir gut und ich glaube auch, dass diese Zeit total wichtig ist, um abzuschalten, um dann auch ein besserer Trainer zu sein.
Trotzdem setzt das natürlich eine ganze Menge Verständnis von deiner Frau, von deiner Familie voraus. Du sagst gerade auch mal abends beim Abendessen dabei zu sein oder mal mit der jüngsten Tochter zum Training zu gehen. Andere Familienväter, sage ich mal, haben sowas jeden Abend. Die kommen aus dem Büro nach Hause, sind zu Hause, machen das. Und für dich ist das ein Highlight in der Woche, einmal, zweimal. Deine Frau muss das auch mitmachen. War das von Anfang an klar oder hat sie sich zähneknirschend dran gewöhnt und macht es jetzt mit?
Meine Frau hat sehr viel Verständnis für diesen Sport. Sie hat mich kennengelernt als leidenschaftlichen Fußballer, der ja sehr viel Zeit am Tag mit diesem Spiel, mit den Gedanken rund ums Spiel, schon selber als aktiver Spieler auch versucht, mir schon viele Gedanken drum zu machen, als Trainer natürlich nochmal umso mehr. Sie hat mich so kennengelernt, so lieben gelernt und ich glaube, dass sie sehr froh ist, dass es diese zwei Tage noch gibt, weil was ist die Realität? Es gibt sehr viele Vereine in Deutschland, die nicht 160 Kilometer entfernt liegen und wo vielleicht alle drei Wochen mal ein Familienbesuch nur drin wäre. Und so ist es der Spagat. Also es ist nicht jeden Tag zu Hause, so wie es vielleicht zu München-Gladbacher Zeiten war oder zu Fortuna Köln Zeiten. Aber es ist auch nicht, ich sage jetzt mal, Dresden, München, Hamburg, wo dann vielleicht eine Fahrt nach Hause vielleicht alle zwei, drei Wochen nur möglich ist.
Ist das auch noch ein kleines Geheimnis vielleicht einer guten Ehe, wenn man sich nicht jeden Abend sieht, sondern sich darauf freuen kann wieder, oh, Donnerstagabend habe ich Gelegenheit hinzufahren, Montag vielleicht wieder, weil so eine gewisse,
also mein Routine ist ja nicht. Nein, mein aktueller Stand meiner Beziehung ist, nach all den Jahren, wir haben 1999 uns kennengelernt, wir haben 2004 geheiratet, also wir haben schon eine gemeinsame Zeit. Aktuell wunderbare Beziehung, aber ich kann sagen, in den Momenten, wo wir uns jeden Tag gesehen haben, war es genauso schön.
Das klingt doch schon mal gut. Die Kinder kommen auch mit klar. Die kennen ihren Vater nie anders, ne? Dass er drei, vier Tage die Woche nicht da ist.
Ja, auch das ist jetzt seit geraumer Zeit so. Vielleicht saugt man die Momente, die man dann hat, nochmal ganz bewusst nochmal einen Ticken mehr auf. Aber ja, der Wunsch der Kinder, und das ist ja auch immer im Vorfeld, bevor ich hier unterschrieben habe, war ja auch die Diskussion zu Hause, wo könnte es hingehen? Und ich glaube, dass da sehr viele weibliche Mitglieder meiner Familie.
Du hast reichlich
davon. Ja.
Drei Töchter und deine Frau.
Ja, die haben alle sehr die Daumen gedrückt, dass es nicht zu weit weg ist. Und ja, das hat ja auch geklappt.
Haben denn alle drei Töchter was mit Fußball zu tun?
Nein, tatsächlich nicht. Also meine Frau hat selber gespielt, meine Schwester hat auch gespielt, meine älteste Tochter sehr lange im Schwimmsport unterwegs. Meine mittlere ist richtig, richtig fleißig, unfassbar, was die abreißen mit ihrer Leichtathletik-Gruppe, ein kleiner Verein bei uns in Grimmbruch, die aber in mehreren Jahrgängen jetzt deutschlandweit zur Elite gehören. Aber die tun auch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel dafür. Die trainiert 6-7 Mal die Woche, krass, auch in den Ferien tagtäglich. Und meine Kleinste, die mein Kleiner werden sollte. Also ich habe meiner Frau immer versprochen, dass der Junge, dass ich den noch irgendwo in mir trage. Und
da geht noch was.
Ja, habe ich ihr auch gesagt, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte es auch das Vierte gegeben. Aber sie hat mir nicht mehr geglaubt.
Aber es ist doch auch relativ schwierig in deinem Beruf, ich sag mal, das Vierte zu geben. Das ist ja immer so ein Job. Du kannst in einem Jahr schon wieder weg sein von der Stelle, weil es nicht geklappt hat oder sonst irgendwas, und eine Familie dazu versorgen. Ich denke nur an Spieler zum Beispiel. Wir hatten den Amar Shaibu, der hat, glaube ich, 4 kleine Kinder von 4 bis 1 runter. Und in dem Job, man muss wieder einen Verein finden, man muss die Familie versorgen. Macht dir das gar keine Gedanken? Sagst du, nee, da bin ich so selbstlos genug. Ich sage, wenn das eine scheitert, es geht immer irgendwo wieder eine Tür auf. Oder hat man das im Hinterkopf, dass man sagt, ja, man hat noch eine Verantwortung?
Tatsächlich habe ich es nicht im Hinterkopf, weil ich diese Erfahrungen noch nicht gemacht habe. Ich weiß, wie der Job funktioniert. Ich bin aber so selbstbewusst, dass ich sage, in diesem Bereich Fußball glaube ich, dass ich immer auch in der Lage bin, beruflich tätig zu sein mit verschiedensten Kompetenzen. Ich habe ja in Mönchengladbach auch mal eine Zeit lang gescoutet, wo ich da anfangs in Ingolstadt als Co-Trainer dann beurlaubt wurde in der zweiten Liga. Dann habe ich dort im Scouting mitgearbeitet. Also ich glaube schon, dass es immer einen fällt, auch wenn ich im Trainerbereich irgendwann mal, hoffentlich nein, aber irgendwann mal nicht erfolgreich auf Strecke sein sollte und keinen Verein mehr finde, dann gibt's, glaube ich, dort trotzdem für mich einen Anpack. Und ich habe einen großen Luxus. Meine Frau ist voll berufstätig, auch nach den Kindern immer sehr früh.
Was macht wieder, sie, wenn ich fragen darf?
Ja, sie ist Beamtin bei uns bei der Stadt Grevenbroich, hat dort auch eine leitende Stelle. Sie hat auch immer durchgehend gearbeitet, ist auch nach den Kindern relativ früh wieder zurück. Und das ist so der Rückhalt der Familie. Dieses Beamtentum ist schon ein Faustpfand für uns, wo wir wissen, sollten alle Stricke reißen. Wir kommen immer klar irgendwie.
Wenn du sagst, deine jüngste Tochter spielt Fußball, auch mit der Ambition, das mal irgendwie profimäßig irgendwann mal zu machen, oder ist das alles noch?
Der Traum eines jeden Kindes lebt auch in ihr. Wenn ich euch aber erzähle, dass vorgestern wir bei uns im Garten dann das hochhalten, wo sie schon seit geraumer Zeit sagt, das muss besser werden, und dann frustriert irgendwann gesagt hat, komm Papa, wir spielen jetzt Volleyball. Müssen wir schauen, wohin das Talent dann auch reicht. Also sie ist mit Herz und Seele und Liebe mit ihrer Mannschaft, dieses einzige Mädel in einem jungen Team auch. Und das ist das, was mir Freude macht. Mannschaftssport ist was Tolles. Wir alle haben angefangen, Fußball zu spielen, weil wir ja das Spiel mögen, aber auch, weil wir diese Gemeinschaft geliebt haben. Und das hat sie. Und ich freue mich total dran, fernab von ihrem Talent, wo das mal irgendwo hinführen kann, dass sie einfach eine Gruppe hat, wo sie Spaß hat mit ihren Freunden.
Du bist sicherlich zu Recht stolz auf alle drei Töchter, gar keine Frage, aber die mittlere zum Beispiel ist auch bei deutschen Meisterschaften schon gestartet. Was macht das mit einem als Vater? So, wird man da auch nervös und denkt, oh, jetzt läuft sie und jetzt muss ich gucken, und ist das auch noch etwas ganz Besonderes, oder sagst du?
Ja, das ist natürlich man ist stolz, wenn man sieht, dass einer seiner Töchter so viel Invest, so viel Aufwand betreibt, neben Schule, neben ja jetzt bald auch ein Abitur, was vor der Tür steht, dass sie einfach belohnt wird in einer Sportart, die ja eigentlich eine Einzelsportart ist, aber die Mädels, die haben es geschafft, in Staffelwettbewerben auch, wie gesagt, in die deutsche Spitze zu rennen und auch dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben und die sich gegenseitig pushen und jeden Tag da antreiben. Und ich bin vor 3 Wochen circa waren die deutschen Meisterschaften in Wattenscheid. Da bin ich hier aus Münster dann nach dem Training habe ich mich ins Auto gesetzt, bin rübergefahren, und als sie dann an der Startlinie vor einem wunderschönen Stadion, also Wattenscheid,
wer da früher,
wenn der Lohrheide früher gespielt hat, das Stadion hat nichts mehr zu tun mit dem, wie es jetzt aussieht. Das ist wirklich europaweit eines der modernsten Leichtathletikstadien, und es war gut besucht. Und als sie dann ja mit dem Kontext, dass ich weiß, wie viel sie investiert hat, da an der Startlinie stand, da war die Gänsehaut da, ja.
Und wie nervös war der Vater dann? Nervöser, als wenn hier der Anpfiff ist?
Ja, es ist ja, diese Sportart bringt ja eins mit sich, ein Fehlstart, und das, wofür du ein Jahr gearbeitet hast, ist dahin. Also nur ein Beispiel, ihre Mannschaftskollegin war im Hürdenlauf auch sehr ambitioniert, hat nach 60 Metern bei den deutschen Meisterschaften geführt und bleibt 2 oder 3 Hürden vor Schluss hängen, und alles, wofür sie ein Jahr gearbeitet hat, ist dahin. Und das sind Momente, die schon sehr hart sind. Ich habe mir einfach gewünscht, dass sie es schafft, an ihre Leistung ranzukommen, unabhängig von der Platzierung nachher, sondern dass sie sagt, ey, boah, auf dem Punkt war ich da, hab's geschafft, irgendwo an mein Limit zu kommen, und das war etwas, was ich ihr sehr gewünscht habe.
Aber das ist, glaube ich, einer der Unterschiede. Da musst du wirklich auf den Punkt liefern. Im Fußballspiel, wenn du mal einen Gegentreffer bekommst, man kann es immer noch mal aufholen im Spiel. Aber diese Leichtathletik halt wirklich auf die Sekunde, auf den Punkt wirklich abzuliefern, das ist schon, das erfordert, glaube ich, noch mal ein Stück mehr Disziplin.
Ja, obwohl diese Aufgabe im Fußball tatsächlich auch besteht. Also der Fußball hat so viele Facetten. Also du musst bei jeder Standardsituation musst du auf dem Punkt da sein. So, weil diese eine Aktion kann das komplette Spiel entscheiden. Im tiefen Verteidigen haben wir am Wochenende das 3-2. Das sind die Momente, wo du eigentlich denkst, okay, tief stehen. Wir sind ja mit vielen hinten, aber tief stehen ist das eine, tief verteidigen. Und jeden Ball so zu nehmen, als wenn du sagst, okay, der Zweikampf, der kann jetzt entscheidend sein. Also wir haben ganz viele von diesen Momenten, finde ich, in diesem Spiel. Natürlich kann man noch was ausgleichen. Wenn du mal ein Gegentor bekommst, kannst du zurückkommen. Aber Eigentlich ist es das Mindset, was ich den Jungs auch mitgebe, so fokussiert zu sein, dass jeder Zweikampf so geführt wird, dass wir ja zum einen uns und der Mannschaft Energie geben, weil jeder Zweikampf, den ich gewinne, gibt allen anderen Jungs auch Energie. Aber es kann auch ein entscheidender Moment sein im Spiel. Und da Minute für Minute, Szene für Szene wegzuarbeiten und nicht über diese ganzen 90 Minuten in der Summe nachzudenken, sondern zu sagen, ey, wir gehen jede Minute aufs Neue an mit 100%. Das ist eine Kunst, die man im Fußball auch beherrschen muss.
Wenn du jetzt siehst, aber auch wie viel deine Tochter investiert jetzt in die Leichtathletik und andererseits weißt, Fußball ist Volkssport Nummer 1, alle jubeln zu, alle gucken zu. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass so andere Sportarten wie Leichtathletik vielleicht auch einfach viel zu kurz kommen, weil die da aktiv sind, ja unheimlich viel investieren und machen. Wie du schon sagst, ein ganzes Jahr dafür arbeiten, dann kann einmal hängen bleiben im Ablauf oder sonst was schon das ausbedeuten.
Ja, wir Fußballer, wir sind schon sehr, sehr privilegiert, weil wir die Möglichkeit haben, auch in der dritten, in der vierten Liga teilweise mit diesem Sport, mit unserer Leidenschaft auch den Unterhalt zu verdienen, gutes Geld zu verdienen und andere Sportarten mit dem Aufwand und dem Verzicht vielleicht auf andere Sachen mit einer zusätzlichen Belastung eines Berufs, da braucht man nicht drüber reden, dass man, wie gesagt, im Fußball da im Schlaraffenland dann lebt. Und nichtsdestotrotz ist es so, Nachfrage macht dann irgendwo auch den Markt. Fußball ist der Volkssport Nummer 1 in Deutschland. Da kommen die meisten Zuschauer hin. Das heißt, es ist attraktiv für Sponsoren, dort auch aufzutreten, sich zu zeigen. Und das wird, denke ich, auch in den nächsten 100 Jahren in Deutschland so bleiben, dass der Fußball einfach hier so verwurzelt ist und die Nummer 1 ist. Nichtsdestotrotz würde ich anderen Sportarten, anderen Sportlern sehr wünschen, dass auch der Invest nochmal anders belohnt wird.
Ich denke zum Beispiel Olympische Spiele alle 4 Jahre. Holt eine Goldmedaille, dann ist er für 2-3 Wochen in den Medien überall und danach ist er vergessen für die nächsten 3,5 Jahre. Das tut mir persönlich mal weh, weil man ja auch weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Und dann einmal eine Medaille hochhalten zu dürfen, alles will was von dir und 2 Wochen später, ja, erkennt man dich kaum auf der Straße wieder. Das ist schon bitter, finde ich.
Ja, absolut, kann ich nur unterstreichen.
Ist mentale Stärke im Fußball in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden oder war das immer schon wichtig oder ist es jetzt auf eine andere Art und Weise wichtig?
Ich glaube, dass es immer schon wichtig war. Der Fußball steckt teilweise heute noch in den Kinderschuhen, was Psychologie anbelangt. Also es ist ja ein Ticken weit vielleicht auch so ein Fehldenken, dass es verpönt ist, dass man sich mentale Hilfe, dass man schaut, wie man auf den Punkt einfach auch fokussiert ist. Ich habe Sport studiert an der Deutschen Sporthochschule und dort habe ich mal eine sehr interessante Arbeit. Ich weiß nicht, ob es jetzt richtig, mein Englisch ist, da muss ich wieder auffrischen. Choking under pressure heißt so Versagen unter Druck. Und das war ein total interessantes Thema. Was passiert, wenn du dir unbedingt vornimmst, etwas besonders gut zu machen? So, dass dann dein natürlicher Fluss verloren geht, weil du die Bewegung, vielleicht den Pass, die Flanke, du willst es heute besonders gut machen. Dann verlierst du deinen natürlichen Ablauf. Und viele machen sich lustig über ein Freistoß von Cristiano Ronaldo, ich auch. Ich mag dieses Gehabe nicht, aber das sind automatisierte, standardisierte Abläufe, die ihm helfen, alles andere auszublenden. Und in dieser Aktion ist er nur in seiner Schrittfolge, die er schon 500 Mal im Training gemacht hat und kann alles andere drumherum ausblenden. Und das sind Skills, das sind Techniken, die einfach helfen. Und ich glaube, dass im Fußball der mentale Bereich auch noch sehr stiefmütterlich behandelt wird und dass das oft ja vielen Jungs helfen würde, einfach auch mit Fehlern, mit Situationen im Spiel, wie schüttel ich die ab, wie finde ich wieder meinen Faden im Spiel, da kann sowas schon sehr helfen.
Also bist du durchaus Befürworter von einem Mentalcoaching oder Mentaltrainer für so eine Mannschaft oder sagst du, generell kann man das nicht sagen, das muss jeder Einzelne für sich wissen?
Das muss jeder Einzelne für sich wissen. Also ich bin kein Fan davon, dass du Gruppensachen machst, sondern dass eine Hilfe auch 1:1 am Spieler stattfindet, von der ja ein Trainer auch gar nichts wissen darf, dass ein Spieler vielleicht mit einem Mentaltrainer mal über das eine oder andere gesprochen hat, vielleicht das eine oder andere Problem mal aufgezeigt hat, sondern wenn es ein Mensch ist, der, wo die Spieler 100%ig Vertrauen haben und das Bedürfnis haben, mal ein Feedback zu bekommen über das eine oder andere Thema und die wissen, dass es total Vertrauensebene ist, dann finde ich es super, wenn man da die Möglichkeit hat, jemanden mit reinzunehmen. Aber ich verstehe mich auch als Trainer ein Stück weit in dieser Rolle, weil ich möchte auch ein Trainer sein, wo Jungs Vertrauen haben, dass sie auch mal mit Momenten privat hängt irgendwas, zu Hause ist mit der Freundin, mit der Frau, Kind ist krank, was auch immer. Wir bewerten immer eine Leistung und gucken zu selten dahinter, was ist denn da gerade? Ist da vielleicht, was, steckt da irgendwas?
So eine Leistung beeinflusst.
Genau, genau. Und ich möchte ein Trainer sein, wo die Jungs nie Hemmungen haben sollten, zu mir reinzukommen und zu sagen, ey Trainer, ich brauche da vielleicht mal einen Tag, weil gerade hängt was und das möchte ich gerne aus der Welt schaffen. Oder hier ist ein Termin, da möchte ich gerne mitgehen. Da möchte ich immer ein offenes Ohr haben und weiß, dass Fußball wunderschön ist, dass es aber viel wichtigere Dinge im Leben gibt. Und dieser Mensch zu sein, dieser Trainer zu sein, das ist ja dann auch irgendwo Psychologe, Verständnis aufzeigen. Das ist ein Bild von Trainer, was ich selber mir auf die Fahne geschrieben habe, dass ich sein möchte.
Was hast du praktisch noch aus dem Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln mitgenommen, was dir heute in deiner Karriere im Leben, im Sport weiterhilft?
Ja, ich glaube, es ist eine Grundneugierde, dieses Spiel in seiner Ganzheitlichkeit auch wahrzunehmen. Es gibt diesen psychologischen Faktor, es gibt physiologische Themen, es gibt ja auch andere Sportarten, von denen man vielleicht auch Dinge mitnehmen kann. Und sowohl mein Studium als aber auch eine Fußballlehrerausbildung, wo ein Jahr total interessanter Input war, das merkt man dann mal, dass viele denken, Fußballtrainer ist Fußballtrainer, aber ein Fußballtrainer, das ist ein so interessanter Job, weil er so vielfältig ist. Also du hast natürlich das Spiel, das Taktische, dann hast du das Mentale, dann hast du Interaktionen mit deinen zwischenmenschlichen Themen, mit deinen Spielern, motivationale Dinge. Du hast aber auch, ich sitze heute mit euch, Interaktion mit Medien, Zusammenspiel mit Vereinsverantwortlichen, mit Gremien, du hast so vielfältige Aufgaben. Du bist ja wie eine Spinne, die in einem Spinnennetz, und du musst vieles bedienen, du musst vieles machen können. Und das ist wunderschön, dass dieser Job so vielfältig ist und nicht eindimensional.
Das heißt, auch mit Fans muss man ja arbeiten können. Als ein Trainer muss ja auch bei den Fans ankommen können oder umgekehrt. Dein Vorgänger hat das sehr gut gekonnt. Der hat sehr gerne gepostet Richtung Fans und hat auch sehr viele Freunde dann unter den Fans gehabt. Ist das auch so deine Art, dass du sagst, ja, ich probiere da schon, mich den Fans auch zu präsentieren und wir alle zusammen können es nur schaffen?
Also, ich war noch nie jemand und werde es auch nie sein, glaube ich, der mich in meiner Einzelrolle irgendwo da auf ein Tableau hebt, sondern ich glaube, ihr werdet mich immer hinter der Mannschaft sehen und selten davor in der Kurve, weil ich mich als Mitglied eines Teams sehe. Und die Sympathien, die ich mir erhoffe und die Identifikation, die ich mir hier bei Preußen irgendwann, wenn der Tag X gekommen ist und man sagt, okay, es war eine schöne Zeit, da möchte ich geschätzt werden für meine Art, für meine Authentizität, für vielleicht ein Spiel, was emotionalisiert hat, mit dem sich die Menschen auch, wo sie sagen können, ey, da konnten wir was mit anfangen und das hat uns mitgenommen, das Ganze. Also ich möchte hier keine Rolle spielen, um irgendwie Beliebtheit, den emotionalen, ey, wir brauchen einen an der Seitenlinie, der jetzt abgeht wie nochmal was, weil wir sind ja ein Traditionsverein. Nein, ich spiele hier keine Rolle. Ich bin der Mensch, der ich bin. Und jeder, der mich außerhalb vom Platz trifft, dem bin ich hoffentlich ein zuvorkommender, höflicher, sympathischer Mensch, weil das möchte ich sein.
Du hast gerade mal aufgezählt, was ein Trainer alles zu tun hat. Welchen Part übernimmt denn Zlatko, dein Co-Trainer?
Ja, auch da, also wir haben ja gerade von Vielfältigkeit gesprochen. Zlatko ist zum einen jemand, der inhaltlich mit mir zu 100% auf einer Wellenlänge ist, der es für mich ermöglicht, mich auch mal verbal zurückzunehmen. Ihr habt meine Stimme am Anfang der Saison schon mitbekommen, die ist inzwischen eingegroovt und hält jetzt nach ein paar Wochen auch schon wieder mehr aus. Aber manchmal ist es auch wichtig, dass ich die Klappe halte, weil die Jungs, die hören meine Stimme sehr, sehr viel. Und das mit meinen Prinzipien aber weitergearbeitet wird und dann vielleicht ein Trainer, der aus dem FF weiß, in welchen Momenten was angesagt ist, meine Sprache auch spricht und das vermittelt. Aber ein Co-Trainer muss auch ein kritischer Feedbackgeber für mich sein. Also eine Kabine, wo alle nur Ja und Amen zu dem sagen, was ich mitgebe, das wird nicht funktionieren. Also auch mal Dinge hinterfragen und mal konträr was mitgeben, total wichtig. Zusätzlich natürlich, ein Co-Trainer ist auch ein Stück weit Filter. Er muss, wie ich ihn definiere, nah an der Mannschaft sein. Die Jungs müssen Vertrauen zu Zlatko haben. Und eins ist elementar wichtig. Nicht alles, was bei Zlatko landet, darf bei mir landen. Es gibt ganz, ganz viel, was zwischen Zlatko und den Jungs stattfindet. Zlatko muss auch mal ein Ohr für sie sein. Und die Jungs müssen genauso wie eben beim Psychologen auch wissen, nicht alles, was zwischen uns jetzt besprochen wird und gerade wenn es auch mal kritische Sachen sind, das landet beim Alten und der verpetzt da irgendwie die Dinge oder der sagt, der mault nur über dies oder jenes, sondern er muss ganz gut filtern, weil ansonsten verliert er das Vertrauen von den Jungs und diese Aufgabe, seitdem ich mit Zlatko zusammenarbeite, erfüllt er zu 100%.
Dann habt ihr mit Jonas Imkamp noch einen dritten dazu bekommen. Ist der mehr für die Spielanalyse oder wofür ist er zuständig? Ich meine, auch da muss ja ein Vertrauensverhältnis dann aufgebaut werden. Zlatko und du, ihr kennt euch schon ewig oder schon sehr lange. Jonas ist jetzt neu dazugekommen.
Ja, mit Jonas haben wir uns vor der Saison getroffen. Jonas ist ja auch auf dem Platz dabei. Es ist natürlich so, dass vieles bei uns eingespielt ist und gerade eben die Prinzipien angesprochen, so wie wollen wir spielen. Es ist schon sehr viel Detailarbeit bei uns auch dabei. Und ich glaube, Jonas ist gerade auf dem Prozess mit jeder Analyse, die wir machen, dieses Spiel auch in den Facetten, wie wollen wir es haben, welche Abläufe sind gefragt, wann, wie, wo, was, vielleicht auch nicht. Und da arbeiten wir gerade, dass das Team auch dann zusammenwächst. Und Jonas, klar, hat sein Steckenpferd so in der Analyse. Und wird aber auch, wie gesagt, im Laufe der Zeit immer mehr eingebunden werden in alles.
Als ich Zlatko und dich zum ersten Mal nebeneinander gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, also wenn die beiden mal privat unterwegs sind, das kann schon mal lustig werden. Also das kann ich mir schon wirklich witzig vorstellen, wenn ihr mal beide unterwegs seid und ihr euch hochschaukelt. Ist da ein bisschen was dran?
Also Zlatko und ich sind nicht nur als Trainer auf einer Wellenlänge, sondern wir sind auch, ne, teilen auch die gleichen Werte irgendwo, unsere Familien, was sehr, sehr schön ist, verstehen sich besonders gut. Also die Kinder, wenn die sich sehen, dann freuen die sich. Unsere Frauen sind befreundet und das ist schon mal toll. Aber auch wenn wir dann zusammen, wir machen es nicht so oft, aber klar gibt es auch für uns immer mal die Möglichkeit, dann zusammen abends ein Bier zu trinken und da haben wir schon auch den einen oder anderen schönen Abend gehabt, ja.
Aber mir ist aufgefallen, auf deine Art und Weise bist du auch ein sehr bodenständiger Typ, ne? Zum einen in deiner Heimat Grevenbroich oder?
Bruch,
Dehnungs-I. Okay, Dehnungs-I, Grevenbruch. Bist du so privat nicht rausgekommen, was ja vielleicht auch gut ist. Ich habe gelesen, also deine ganze Familie ist in dem gleichen Verein, alle haben da was gemacht, deine Familie wohnt da jetzt noch. Dann hast du bei Fortuna Köln gespielt, bei Verl gespielt, in Münster gespielt, bist jetzt überall Trainer geworden, Fortuna Köln, Verl, Münster. Womit hängt das zusammen? Ist das Zufall oder baust du auch immer irgendwie eine gewisse Bindung dann zu den Vereinen oder zu dem Standort Grevenbroich, logischerweise, aber auch zu den Vereinen auf?
Ja, ich glaube, mit den Vereinen ist es so, den ersten Schritt in die Tür hat man vielleicht durch seine Vergangenheit. So, bei Fortuna Köln war ich kein Unbekannter, sondern sie wussten, ich war dort Kapitän, war dort jemand, der zu meiner aktiven Zeit halt auch schon sehr viel rund um den Verein mitgearbeitet hat und versucht hat, Dinge anzuschieben. Also in dem Moment, wo ich Trainer dann geworden bin, bei Borussia Mönchengladbach lange gearbeitet habe, dann ploppt der Name vielleicht schon mal schneller auf als einer, der mit dem Verein noch nie was zu tun hatte. Beim SC Verl war es so, Sebastian Lange hatte ich jetzt keine persönliche Verknüpfung, aber ich glaube, da war tatsächlich der Schritt in die Tür für mich eine Spielphilosophie. Mhm. Ich hatte Glück, dass ein Verein eine ganz klare Vorstellung hatte von, wie wollen wir Fußball spielen und heutzutage durch Daten ja auch sehr klar zu filtern ist, welches Spiel von welchem Trainer, von welcher Mannschaft geht in diese Richtung, wie wir es uns vorstellen. Und dann ist mein Joker, okay, der hat hier auch schon mal gespielt, der kennt auch die Leute hier nochmal. Also vielleicht in der Entscheidungsfindung auch wieder eine Rolle gespielt. Dasselbe jetzt hier in Münster natürlich auch. Aber das ist tatsächlich Zufall. Also ich habe es nicht davon abhängig gemacht, ja, da war ich schon mal. Obwohl, ich hätte nichts dagegen, weil ich habe ja auch bei Bayer Leverkusen mal ein Jahr gespielt oder beim ersten FC Köln. Sein, ne? Also nein, ich bin im Hier und Jetzt und freue mich so sehr auf diese 2 Jahre Preußen-Münster hier und mein Gedanke an das, was dann irgendwann kommen kann, ist im Moment nicht da. Wie gesagt, es hatte alles so jetzt seine Historie, diese 3 Schritte und ja, Heimat verbunden. Also ich habe nicht nur meine Familien da, sondern meine Freunde, meine Schulfreunde, mein demnächst ist Schützenfest bei uns. Das ist so ein Ereignis, was ich sehr, sehr liebe, weil dann alle alten Abiturfreunde auch zu diesem Schützenfest zum Frühshoppen mal nach Hause kommen. Und ich bin auch passives Mitglied in einem Schützenzug, wo auch sehr viel Familie mit drin ist. Und das sind,
also du musst nicht die grüne Jacke anziehen?
Nee. Also ich gehe dann, wenn es klappt, ist sogar bei uns länderspielfreies Wochenende, gehe ich abends dann im Fackelzug dann mit und bin abends mit, wie gesagt, dann ist an meine Frau mit den Frauen, sogar inzwischen meine Töchter sind in dem Alter, dass die dann auch wahrscheinlich mit mir an der Theke stehen werden und das ein oder andere Bier trinken können.
Einer deiner großen Kollegen macht das ja auch gerne wieder. Der hat sogar die Trainingsanheit so verlegt mit Friedhelm Funkel, mit dem Neusser Schützenfest, mit Holzgewehr. Der marschiert richtig mit.
Genau. Also, ist ja auch bei uns in der Nähe. Ja. Neusser Schützenfest ist, glaube ich, mit das Größte.
Ja, ich glaube, fast sogar das Größte.
Ist das, ne? Größte, genau. Ist bei uns ja direkt um die Ecke. Und ja, das ist einfach, ist es wunderbar, weil, wie gesagt, da treffe ich so viele Menschen, wo ich das ganze Jahr mir wünsche, dass ich mit denen mal in Ruhe quatschen kann. Und das wird toll, war immer toll und wird immer toll. Das ist tatsächlich auch bei meinen Eltern Luftlinie, 70 Meter um die Ecke. Da bin ich groß geworden als kleines Kind. Wenn die Kirmes war, dann habe ich ein bisschen Taschengeld bekommen und dann war ich nicht mehr zu sehen zu Hause.
Das heißt, du musst jetzt selber schön in die Tasche greifen, weil deine Kinder auch gerne hinwollen.
Ja.
Das, ja, dann ein paar Punkte.
Obwohl viele Omas und Opas, die auch da sind, ne, und ich glaube, die machen am Ende des Tages meistens sogar noch Plus.
Auch gut, also. Jetzt habe ich aber auch noch eine Verbindung. Du hast nur, in Anführungsstrichen, glaube ich, eine Saison in Münster gespielt, 2006, 2007. Lässt sich das irgendwie ein bisschen mit dem vergleichen, was jetzt ist? Jetzt bist du natürlich Trainer oder hat sich so viel auch rund um den Verein verändert, dass du einfach sagst, ja, ist der gleiche Name geblieben, aber damals kann man mit heute, also 20 Jahre später, gar nicht mehr vergleichen?
Ja, es ist natürlich eine andere Zeit. Es ist eine andere Wucht aufgrund der Liga-Zugehörigkeit. Also ich habe damals in dem Jahr, es war ja auch ein besonderes Jahr, es gab einen Abstieg, eine komplette Neuordnung, eine komplette neue Mannschaft, die aufgebaut wurde. Ansonsten wäre ich ja auch als Neuzugang wahrscheinlich keine Option gewesen, als Spielführer dort in die neue Runde zu gehen. Wo wird schon mal Neuzugang dann auch direkt Kapitän? Und trotzdem war zu der Zeit auch schon die Menschen, die hier waren, das war für vierte Liga damals auch sehr, sehr viel. Das waren hier auch 3.500, 4.000 Zuschauer. Und die Wucht des Vereins war mir damals schon bewusst als Spieler. Aber jetzt ist alles natürlich nochmal, gerade im Kontext auch dieser erfolgreichen letzten 3, 4 Jahre, wo ist man hergekommen, wo ist man jetzt? Also es ist eine ganz andere, wie habe ich es immer gesagt, Positivität. Die Menschen hier, die haben Lust auf Münster, die haben auch Verknüpfungen in ihrem Kopf, Erinnerungen an tolle Erlebnisse, an 2 Aufstiege. Jeder Fußballer, egal ob von der Kreisliga in die Bezirksliga oder wie Preußen von der Regionalliga in die dritte oder auch dann in die zweite, sollte einmal aufgestiegen sein. Sollte einmal diesen Lohn, ein Jahr harte Arbeit und dann in der Gemeinschaft zu feiern. Also das ist was Preußen jetzt in kürzester Zeit 2-mal erlebt hat. Und dieser Klassenerhalt auf den letzten Drücker in einer brutalen Drucksituation, den kann man genau ins gleiche Regal, finde ich, stellen. Also die Menschen haben positive Erinnerungen jetzt und diese Energie, die fühlt man.
Aus der Mannschaft damals, da war es einer rausgekommen, der heute immer noch alles ganz gut weiß, mit Ansgar Brinkmann, der überall seinen Senf dazugeben kann. Wobei ich ihn sehr mag, muss ich sagen. Ich schätze ihn, er ist halt ein Typ. Dann sind aber auch noch drei andere dabei gewesen, die auch Trainer geworden sind. Ich glaube, Jörn Mehnert war mal Trainer, Farah Toku ist Trainer und Marco Antwerpen war, glaube ich, auch in der Truppe. Ne?
Alex Tamm auch.
Alex
Tamm fällt auch, mir jetzt noch ein.
Genau. Ja. Sowas auch Zufall einfach oder wart ihr auch damals schon relativ gleich gepolt? Ich meine, man sagt ja immer, man erkennt bei meinen Spielern schon, wenn die Spieler sind, dass sie mal Trainer werden, weil die da schon denken wie ein Trainer, oder konnte man das damals nicht feststellen?
Nee, also habe ich, könnte ich nicht sagen. Tatsächlich habe ich sehr viele ehemalige Mannschaftskollegen, die im Trainerbereich, also in Pfullendorf ist es noch krasser. Also ich habe ein Jahr in Pfullendorf gespielt und da ist mit Marco Konrad, der Co-Trainer in Fürth ist, mit Marcel Rapp, der bei Holstein Kiel Trainer ist, mit Helge Kollwitzer, der Nationaltrainer, Co-Trainer bei Island beziehungsweise Nationaltrainer von Liechtenstein war. Da, das war die Zeit, da war Marco Kurz Trainer, dann Daniel Scherning, zweite Liga, also da Sebastian Heidinger jetzt bei Red Bull Leipzig. Also das ist schon so bei mir, dass ich viele ehemalige Mannschaftskollegen habe, die Trainer geworden sind, und das ist schön, weil man sich kennt. Aber bei dem einen oder anderen habe ich es so nicht erwartet.
Du hast gesagt, du bist ja heimatverbunden. Ich war jetzt noch nie in Grevenbroich. Was zeichnet denn Grevenbroich aus? Ist das schön da?
Also es ist schön da, weil schön, wo Familie ist und Heimat ist, ist es immer schön. Wir haben sehr schöne Ecken. Wir haben ein sehr schönes altes Schloss, einen sehr schönen Stadtkern. Auch einen super schönen Tierpark, Wald dort. Aber Grevenbroich war auch Industrie, Neurath, Kraftwerk in der Nähe. Also man sieht auch Türme. Das ist, glaube ich, von der Luft. Europaweit war das, glaube ich, am Ende der Fahnenstange. Und das ist jetzt mit den Jahren, wo auch vieles stillgelegt wurde, sicherlich besser geworden. Wie gesagt, das ist ein total schöner Ort, aber wenn man ganz neutral drauf schaut und die Schornsteine sieht, wenn man dorthin fährt, dann kann man auch sagen, okay, was erzählt der von schön? Das ist alles andere als schön.
Schön ist wirklich da, wo man zu Hause ist, glaube ich, ja, auch.
Ne? Ja, 100%.
Ich sag mal, ich arbeite im Ruhrgebiet, lebe in Münster, möchte auch nicht im Ruhrgebiet leben, muss ich ehrlich sagen, aber die Leute, die da aufgewachsen sind, die können sich nichts Schöneres vorstellen. Also das ist immer...
Ja, Heimat immer, ist mehr Gefühl, genau, als dass man es irgendwo über was anderes beschreiben kann.
Über das Gefühl zurück nochmal zum Fußball zu kommen. Habt ihr das Tor gesehen von Amenido, was ja wirklich toll gemacht war in Karlsruhe. Kurz vorher hat Jorrit Hendricks das Tor des Monats Mai geschossen. Da warst du zwar noch nicht Trainer, hast du auch mitgekriegt, wer die Plakette gekriegt hat. Ist logisch, worauf ich hinaus will. Dir selber ist das auch schon mal gelungen, 2009 im November, das Tor des Monats für Fortuna Köln, glaube ich, geschossen. Vom Mittelkreis aus ungefähr. War das so der Höhepunkt deiner fußballerischen Laufbahn jetzt? Oder wie schätzt man sowas ein? Ich meine, plötzlich bist du in aller Munde, das Tor wird überall gezeigt. Ich weiß nicht, ob damals noch mit Einladung ins Sportstudio, in die Sportschau war, weiß ich nicht mehr genau, aber wahrscheinlich.
Nee, war nicht mit Einladung. Also die Sportschau war in Köln, in der Kneipe mit Fortuna Köln-Fans, und dort gibt es echt ein schreckliches Video von mir. Bitte, jetzt habe ich, ja, jetzt ist es raus. Jetzt
kann man sicherlich googeln.
Ja, das Problem ist, der WDR hat sich angekündigt und hat ich sag jetzt einfach mal, 8 Uhr abends mit mir diese Aufnahme gemacht. Und danach haben wir richtig gefeiert. Also danach haben wir mit den Fortuna Köln-Fans, wie gesagt, meine Frau war auch da, da haben wir nicht nur ein Bier getrunken, sondern haben in der Kneipe das Ding hochleben lassen. Und irgendwann um 10:30 kam die Information, dass der Chef vom WDR auch Fortuna Köln-Fan ist und selber nochmal rüberkommen will. Und der hatte dann die Idee, nochmal das Ding aufzunehmen. Und
nach dem Motto, kann ich verstehen, ein
bisschen, ja, Stimmung, ne? Ich hatte echt, also sag ich mal, schon ein paar Typen.
Ein bisschen Rolldeck im Mund, oder?
Also jeder, der mich kennt, der meine Augen sieht, der weiß so. Und dann habe ich auch was erzählt von wegen in diesem Interview. Das ist das Größte, was ich, also sehr Blödsinn. Ich habe so viele tolle Spiele gemacht, so viele tolle Siege, und dieses Tor ist definitiv nicht das Tollste und Größte, was ich in meiner Fußballerlaufbahn, da sind ganz andere Spiele und Ereignisse, gerade wenn ich dran denke, erste Saison mit den Köln Amateuren, mit einer ganz, ganz jungen Mannschaft in Dresden, unfassbares Spiel gemacht. So, das sind die Momente, die mir hängen bleiben. Und ja, dieses Tor, das haben wir gebührend hochleben lassen, leider mit danach noch ein bisschen Tag danach war der Kater da. Da haben wir es übertrieben.
Und findet so eine Medaille dann ihren Platz in der Schublade oder hängt die irgendwo an der Wand oder weißt du gar nicht mehr, wo sie ist irgendwo?
Noch Schublade. Also eigentlich hätte sie einen besseren Ort verdient, aber tatsächlich so ein paar Mal schon, wo Leute dann bei uns zu Hause waren, sagen, ey, die Medaille, wo ist die? Musste ich sie suchen. Also sie hat jetzt keinen festen Platz, wo ich sie irgendwie ausgestellt habe.
Bist du denn einer, der zu Hause durchaus Dinge vom Fußball hängen hat an der Wand? Bilder von früher, von der oder Trikot oder irgendwas? Ich bin zum Beispiel mal beim Christian Pander gewesen, der nun auch Nationalspieler war, in Wembley getroffen hat. Der hat nichts, nicht ansatzweise irgendwas. Er sagt, mache ich generell nicht, ich will gar nichts haben. Ich will weder einen Schal, noch ein Trikot, noch ein Foto. Ich will normal sein in dem Fall und nicht alles auf Fußball. Wie ist das bei dir?
Hängt gar nichts vom Fußball. Kellerabgang runter. Da sind ein paar Bilder oder Rahmen, als ich bei Fortuna Köln gegangen bin, als ich bei Verl jetzt gegangen bin, als ich in München-Gladbach gegangen bin, dann habe ich ein schönes Dankeschön bekommen, sehr wertschätzend mit einem Bild von mir und die habe ich tatsächlich unten im Keller, wo aber, wenn du mich besuchen kommst, werde ich dir wahrscheinlich nicht den Keller zeigen. Ich sehe aber, nein, in der Wohnung ist nichts davon. Aber ich war auch kein Nationalspieler und habe nicht so ein tolles Trikot da, wo man sagt, da war irgendwie eine Europameisterschaft oder was anderes. Ja, dann hätte ich es mir vielleicht auch überlegt.
Es gibt ja durchaus Dinge, die sich mit irgendeinem Ereignis verbinden lassen. Zum Beispiel der Ball des Tor des Monats, den du reingemacht hast, oder das Trikot, was du da getragen hast, könnte ja auch sein.
Nein, gibt's nicht. Gibt's nicht.
Wie schaltest du ab vom Fußball? Wie schaltet ihr als Familie ab? Oder geht das bei dir? Mit
Fußball im Garten, schätze ich.
Ja. Auch, ja. Ja. Auch, ja. Ja, also tatsächlich so, ich glaube, wir machen uns von morgens bis abends Gedanken um dieses Spiel. Gerade wenn du hier in Münster bist, deine Familie zu Hause, dann hast du diese Ablenkung nicht. Und es dreht sich halt sehr, sehr viel um das Thema Fußball. Und so wertvoll ist es, dann mal rauszukommen, nach Hause zu kommen und einfach über andere Dinge zu sprechen, um vielleicht am nächsten Tag dann mit einer gewissen Kreativität auch wieder in dieses Thema einzutauchen. Es ist einfach Ablenkung, bei der Familie zu sein. Aber es ist tatsächlich auch witzig, weil meine kleinste Tochter,
wie alt ist die? Wollte
ich mal die fragen. Ist 12 jetzt okay, geworden. Ja. Aber die ist wirklich noch klein, auch für ihr Alter. Die hat vor, lass mich nicht lügen, einem halben Jahr oder was, war ein Freund bei uns. Und es ist halt so, wenn wir freitags gespielt haben, dann spielt ja samstags die Konkurrenz, dann spielt ja sonntags die Konkurrenz. Und ich bin, war und werde auch immer Fußball-Junkie sein. Ich liebe dieses Spiel und ich schaue auch hier Europameisterschaft, Weltmeisterschaft tatsächlich jedes Spiel von der ersten bis zur letzten Minute gefühlt. Also unsere Hochzeitsreise ging nach Portugal, weil meine Frau wusste, 2004 zur EM, weil den brauche ich nicht irgendwo anders hinzupacken, weil dann ist der nervös und ich habe sowieso nichts von dem. So, und meine Tochter sagte dann zu ihrem Freund, Papa verarscht uns immer. Und dann habe ich schon rübergeguckt und sagte immer, der guckt den ganzen Tag Fußball und sagt mir, das ist sein Job.
Ja, der arbeitet gerade. Ist es ja. Ist ja. Es ja auch so. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, du hast drei Töchter und dann arbeitest du mit jungen Kerlen zusammen. Die gucken sich ja jetzt Preußen Münster sicherlich auch häufig an oder sonst was. Gibt es auch mal so schon mal Schwärmereien, also ganz platonisch, dass die Älteste sagt, boah, da spielt aber einer im Mittelfeld oder auf der rechten Seite, ja, ein Typ, der könnte mir auch gefallen oder ist sowas völlig außen vor?
Ich habe den Anspruch, ein ehrlicher Mensch zu sein, deswegen kriegst du auch eine ehrliche Antwort von mir. So das Aussehen der Jungs wird schon das eine oder andere Mal bewertet, gerade am Anfang, wenn vieles neu ist. Und also Antonio Tikvic hat ein paar Daumen hoch bekommen jetzt bei der Neuverpflichtung.
Auch mit dem Knie
jetzt, ne? Ja, aber auch nicht nur von meinen Töchtern, sondern allgemein weiblich in der Familie war okay. Ja, hab dann einen guten Einkauf gemacht, ohne ihn einmal Fußball spielen zu sehen. Aber ich habe auch, die Ansprache habe ich hier noch gar nicht gemacht. Also meine Töchter sind ja jetzt 19 und 17. Deswegen und wir haben ja viele junge Kerle hier, die sind jetzt auch haben beide echt einen netten Freund zu Hause, also sind jetzt nicht auf der Suche oder auf der Jagd. Aber so
habe ich das noch nicht
gemacht. Ich habe in Verl damals im Trainingslager, wo jeder sich vorstellen musste und singen musste, habe ich gesagt, dass es jetzt die wichtigste Ansprache des ganzen Jahres erfolgen wird. Dann haben die Jungs schon geguckt und dann habe ich gesagt, Jungs, ich habe 3 Töchter. Und dann gab es natürlich großen Applaus in der Runde. Dann habe ich gesagt, wie alt die sind. Und da die beiden Älteren zu der Zeitpunkt, glaube ich, 17 und 15 oder 16 und 18 waren, gab es nochmal Applaus, weil 18, ne? Da gab es ja einige, die auch 18 waren. Und dann habe ich gesagt, jetzt kommt die wichtigste Ansprache des ganzen Jahres. Niemals im Leben möchte ich einen von euren hässlichen Hintern jemals bei mir am Frühstückstisch sehen.
Ja? Mit anderen Worten, nur gucke, nicht anfassen.
So sieht's aus. Also das Thema stellt sich nicht, weil die Mädels wirklich einen netten Freund haben. Aber ja, natürlich ist das ganz normale, dass man mal sagt, so, oh, der ist aber nett oder ja. Das, aber da sind auch die, ihre Freunde dann dabei, also da machen sie auch kein Geheimnis. Aber
genau so habe ich es auch nur gemeint, also nicht irgendwie intensiver, dass die eine sagt, Papa, kannst du nicht mal einen Draht legen zu dem und dem, das vielleicht weniger, sondern einfach mal, man guckt sich die Mannschaft an und sagt,
ich hab gesagt, kein Fußballer, egal was kommt,
geht doch gar nicht
rein. Kein Fußballer kommt rein, zu Hause ist ja abschalten, ich will ja nicht über Fußball reden und wenn da noch einer kommt, der auch noch meint,
also lügst du jetzt doch, deine Töchter haben schon gesagt, der tut immer so, als wenn er arbeiten muss. Du machst es gerne.
Ich mach's.
Also wenn da noch einer wäre, mit dem du über Fußball reden könntest.
Nein. Ganz schlimm. Zu Hause ist abschalten. Das ist gut, die beiden, die sind nette Kerle, aber die haben vom Fußball mal gar keine Ahnung.
Mit denen kann man auch gar nicht diskutieren, das ist ja eigentlich ganz gut
zum Abschalten. Ja, die versuchen schon mal einen schlauen Spruch mit reinzubringen, aber da ist keine Substanz dahinter.
Also damit können sie nicht punkten, die müssen einfach so nett sein.
Genau.
Hättest du denn eine Alternative zu deiner Karriere gehabt, Fußballspieler, Fußballtrainer?
Ja, also ich habe durch das Sportstudium hätte ich auch die Möglichkeit gehabt, als Lehrer zu arbeiten. Sportlehrer war mal so in den Anfangszeiten, wo ich als Spieler dann aufgehört habe und nicht klar war, dass ich sofort, wie gesagt, als Co-Trainer in der zweiten Liga in Ingolstadt dann auch einsteigen kann, war die Option beim Heimatverein, beim SC Kapellen, wo Horst Steffen, Markus Anfang auch so ihre ersten Schritte gemacht haben. Die haben damals in der Verbandsliga ganz gut gespielt und das wäre eine Kombination gewesen, dass ich dann vormittags an die Schule gehe und nachmittags dann praktisch weiter als Fußballtrainer so meine ersten Schritte mache. Aber am Ende des Tages glaube ich schon, dass der Fußball das ist, was ich schon immer geliebt habe. Und es war immer in meinem Kopf auch, dass es in diese Richtung gehen soll und dass ich alles tun werde, um ja meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen zu können.
Und hast du eine ganz bestimmte Idee davon, wie man Fußball spielen lässt? Das hast du bei allen Vereinen, glaube ich, durchgezogen, sowohl Fortuna Köln, Verl, als auch Pfullendorf oder jetzt Münster eben. Gibt es da irgendwie ein Leitbild für? Sagst du, ich habe ein Trainervorbild oder so? Da orientiere ich ein bisschen dran? Oder sagst du, nee, das ist meine Idee, mein Ding, so wie ich es möchte? Da lasse ich mich jetzt nicht von Trapattoni, Mourinho oder sonst wem leiten.
Nein, es gibt nicht den einen Trainer. Ich glaube, dass es immer ein bisschen was auch mit einer eigenen Identität zu tun hat. Ich war jemand, deswegen hatte ich auch am Anfang mit dem André Poggenborg das eine oder andere Lachen in der Trainerkabine, weil er hat unter Uwe Koschinat gespielt. Und ich war Mittelfeldspieler und die Bälle sind halt ständig nur über mich drüber geflogen. Und ich habe gesagt, Pogge, ganz ehrlich, geh mir nicht auf den Sack, spiel auch mal einen an, wenn er entgegenkommt. Da hat er gesagt, halt die Klappe, Ende. So, das war unser Verhältnis als guter Spieler. Und guter
Spruch, halt die Klappe, Ende.
Ja, und ich wollte halt immer Fußball spielen. Ich wollte halt dann auch immer wieder übers Zentrum kombinieren, weil ich zentraler Mittelfeldspieler war, hatte ich so die Haltung, gib mir den Ball. Und ich glaube, darin begründet ist so mal die erste Tendenz. Und dann ist man als Trainer bei Borussia Mönchengladbach, wo Lucien Favre so der erste Trainer war, den ich dann auch miterlebt habe. Und dann nimmt man sich da Elemente raus, sagt, ey, das finde ich gut. Und so baut sich das dann Jahr für Jahr auf. Wir haben bei Fortuna Köln angefangen mit einem 4-2-3-1, wo auch wir immer wieder versucht haben, so die Außenstürmer einkippen zu lassen, weil dieses starke Zentrum mir sympathisch war. Im zweiten Jahr haben wir Raute gespielt und dann hat sich das immer weiter ins Extreme ist es gefallen. Und ich habe gemerkt, wie ich an diesem Spiel, an dieser Idee von Jahr zu Jahr draufgepackt habe. Und es wurde immer klarer für mich, wie die Abläufe sein sollen. Und am Ende des Tages denke ich, dass ich heute schon auch irgendwo eine Ausnahme bin in der Ausprägung, wie ich dieses Spiel interpretiere und ich aber hundertprozentig davon überzeugt bin und mir das totalen Spaß macht. Also ich behaupte, ich möchte das machen, ich kann das machen und ich werde das auch durchziehen, diese Art.
Jetzt war gerade Stichwort Ende nochmal, Klappe Ende. Wie häufig hast du mit deinem Namen irgendwie oder wird Schindluder in Anführungsstrichen getrieben oder sagst du gar nicht, dass es...
Also wenn du jetzt nochmal eine kreative Überschrift machst mit meinem Namen, dann, wo ich das noch nicht gehört habe,
das wollte
ich,
ist schwer,
dann,
ne?
Ist es schwer. Ja, da glaube ich, ist schon alles ausgereizt.
Aber wie gesagt, das sind ja keine,
das war
übrigens, keine schlimmen Dinge, ne?
Nein, nein, das war bei Magenta, die haben sich das letzte oder vorletzte Spiel gegen Dynamo Dresden und die haben sich die ganze Vorrunde gefreut auf dieses Zusammentreffen Anfang gegen Ende. Also naja. Ja, da gab es natürlich...
Verbindet euch mehr als nur der Name? Also oder diese Kombination hast du mit dem...
Nächste Frage.
Mit dem okay. Warum nächste Frage?
Nein, also wie gesagt, wir sind schon alles gut. Wir sind schon ein paar Mal aufeinander getroffen. Ja. Es war auch, gab Spiele, wo es mal emotional wurde. Das gehört dazu und wie gesagt, also es ist jetzt nicht so, ich habe mit Markus nicht die Berührungspunkte, wir kennen uns schon ein bisschen als Spieler, zu der Zeit haben wir uns auch schon gekannt, haben in der Reha beim Restle in Düsseldorf das eine oder andere Mal Zeit verbracht und sind uns dann auch in der Jugend, eher in Leverkusen mit Kai Havertz, die Truppe von ihm, die deutscher Meister geworden ist, da war ich im Mönchengladbach Jugendtrainer, U17-Trainer. Und mit Dresden sind wir uns auch begegnet. Also haben wir schon das eine oder andere Mal sind aufeinander getroffen.
Trotzdem können wir das Wortspiel sicherlich nehmen. Anfang und Ende liegen weit auseinander.
Also ich finde nein. Also wenn man rein fußballinhaltlich ist, Markus sicherlich jemand, der auch einen sehr spielerischen Ansatz verfolgt. Und da würde ich nicht sagen, dass wir komplett konträr sind.
Hast du denn einen Spitznamen oder ist das Alex eigentlich so das, was angesagt ist?
Doch, Alex, ja. Ich sag zu den Jungs, das ist halt ein bisschen, das war in Mönchengladbach eine Riesenumstellung. Ich wollte immer Alex sein, ich wollte immer du sein. Und die Jungs mussten ihre Trainer immer siezen. Und ich wollte das nicht. Also ich wollte auch diese Nähe über die Sprache herstellen. Ich wollte dieses Vertrauen haben und ich bin nicht Herr Ende. Bin ich heute auch nicht, sondern ich bin du, ich bin Alex. Ich bin einer, der irgendwo versucht, aus der Mitte heraus die Dinge anzugehen.
Hilft ja auch beim Vertrauensverhältnis, glaube ich auch. Man ist einfach näher dran und man fühlt sich auch näher. Ne?
So soll es sein.
Wichtig ist eben, dass die Jungs das aber auch richtig einschätzen können. Ne? Nicht, dass sie
ja, du musst die Kumpelbasis über. Nein, du musst hundertprozentig. Das ist die große Kunst, gerade wenn du da bist. Du musst wissen, wann, wie, wo kann man vielleicht auch mal mit mir diskutieren und wann wird nicht diskutiert. So, ich bin immer jemand, der in einem gewissen Moment auch ein Ohr hat für die Jungs, aber es gibt Momente, Training, Spiel, da wird gemacht, da wird nicht diskutiert.
Gibt es denn bei dir irgendwas, was dich so richtig auf die Palme bringt, was dich richtig sauer macht?
Sicherlich ja. Jetzt spontan das eine zu benennen.
Wie ist es mit Pünktlichkeit zum Beispiel?
Ja, also natürlich. Wir haben jetzt dieses Jahr auch schon Jungs gehabt, die mal zu spät gekommen sind. Ein Beispiel, aber da kommst du und kommst in eine Vollsperrung. Dann bin ich jemand, der sagt, okay, das kann jedem passieren. Also da gibt's nicht dieses, du kommst zu spät, also Bestrafung, sondern man sollte schon immer dahinter schauen, ist das irgendwann mal ein Bild und der Junge, der ist irgendwann auch selber schuld, weil er, da musst du halt eine Stunde früher losfahren. Oder gibt's höhere Mächte, gegen die man nichts machen kann? Und dann sage ich, kein Problem. Und wenn du jetzt 20 Minuten zu spät kommst, zum Freundschaftsspiel war das übrigens, ich sagte, du fährst jetzt ganz relax, kommst an und alles ist gut, weil da kann man nichts gegen machen und dann ist es halt manchmal so. Ungerechtigkeit ist schon was, Unehrlichkeit ist was, was mich triggert und wo ich mich schwer mit tue, damit zurechtzukommen.
Hast du trotzdem einen Strafenkatalog aufgestellt oder können das die Jungs selber machen? Aber häufig machen es ja die Trainer, sagen, also für eine gelbe Karte, die unnötig ist, weil gemeckert ist, gibt es so und so viel und
nein, also ich komme rein und gebe den Jungs erstmal Vertrauen. Sie sollen Dinge selber regeln und sie haben den Strafenkatalog mir vorgelegt und eventuell haben wir nochmal an der einen oder anderen Stelle unsere Korrektur oder unseren Input dazugegeben, aber das ist was aus ihnen wachsen muss und ich kann den Jungs auch nicht alles abnehmen, sondern ich brauche welche, die selber mit anschieben, die, wenn du ein Trainer bist, der ihnen alles vorgibt, alles vorkaut und immer sagt, dann hast du nachher eine Mannschaft, die abarbeitet. Und nicht die selber denkt und ich brauche eine Mannschaft, die selber mit anschiebt und eigene Lösungen auch mitfindet.
Aber du bist in den Strafenkatalog mit eingebunden. Das heißt, wenn der Trainer gelbe Karte oder irgendwas bekommt, muss er auch zahlen? Oder?
Der Trainer wird keine gelbe Karte bekommen. Deshalb weiß ich das nicht. Aber ich gehe davon aus, dass ich eingebunden bin, weil ich Teil des Teams bin.
Zwei Fragen habe ich noch. Was hörst du für Musik?
Ja, das ist geprägt von meinem Bruder tatsächlich. Heavy Metal, Hard Rock, also Metallica, AC/DC, Iron Maiden.
Also auch Wacken-Fan? Würdest du auch knietief im Schmack
ja,
stehen?
Ja, nee, gar nicht, weil Zelten ist überhaupt nichts für mich. Ich brauche meinen Schlafuntergrund, muss sauber und geregelt, da dürfen keine Tiere rumkrabbeln, keine Mücken im Zelt sein, sonst gibt's bei mir keinen Schlaf. Aber so Hardrock, ein bisschen gib ihm. Das ist das, was mir schon als kleiner Junge, also wie gesagt, mein großer Bruder, ist ja oft für einen kleinen Bruder die Orientierung und bei dem saß ich oft er hatte lange Haare damals, dann haben wir ein bisschen versucht, Headbangers Ball mit reinzubringen.
Besuchst du auch mal Konzerte oder geht das soweit nicht?
Doch. Ja. Also ich war mit meiner Frau jetzt zuletzt Iron Maiden Konzert, wenn Metallica ist immer sensationell. Wie gesagt, AC/DC. Wir waren bei, es gibt ein paar andere Bands jetzt noch, die euch nicht so geläufig sein sollten, aber das ist schon das, was richtig, richtig Spaß macht auch.
Hilft das so ein bisschen, den Kopf auch ein Stück frei zu bekommen? Du fährst hier vom Trainingsgelände mit dem Auto und volle Pulle auf?
Nee, aber manchmal zum Spiel hin. Okay. Zum Spiel hin. Also man muss immer gucken, wir alle sind am leistungsfähigsten bei einer mittleren Anspannung. Und manchmal muss man sich beruhigen, da ist man angespannt und muss sagen, okay, komm, ein bisschen runter, das ist bei den Spielern genauso. Erster Spieltag Karlsruhe, 30.000, erstes Spiel, ich musste eher ein bisschen beruhigend da sein. Dann hast du Momente, wo du sagst, ey, gleich, du willst emotional Fußball spielen, du musst dich einmal nochmal in diese Stimmung selber reinheben. Dann kann es schon mal Knallgas sein, auch im Auto, um zu sagen, ey, boah, jetzt haue ich mir nochmal die Energie rein, die ich gleich auch vermitteln will.
Läufst du denn mit Händen auf den Ohren aus der Kabine, wenn da wieder Schlager gespielt werden? Die Mannschaft hat ja gerne Schlager, die macht Malle-Hits und solche Dinge, zumindest in der vergangenen Saison sehr, sehr häufig.
Kann ich dir jetzt noch gar nicht, habe ich noch nicht so bewusst wahrgenommen. Ich kann sagen, dass ich finde, dass Musik grundsätzlich ein cooles Element ist, weil es auch nochmal emotionalisieren kann, weil es beim Feiern sicherlich das Ganze nochmal pusht. Und ich bin sogar großer Fan davon, obwohl das total ungewöhnlich war. Bei meinen letzten beiden Stationen haben die richtig, richtig Party vorm Spiel gemacht. Und ich habe ja was gesagt von Haltung, von Lockerheit. Und dann auf einmal wurde die Mülltonne zu einer Trommel umfunktioniert und dann haben welche irgendwelche Instrumente mitgebracht. Und du hast, Slatko kam ab und an zu mir und hat gesagt, ey Alex, guck mal, ey, was für ein Affenstall ist denn gerade? Guck mal, was da los ist. Da haben die einfach, und das war aber für mich total cool, nicht dieses fokussiert, sondern wir wollen Fußball spielen mit einer Haltung, wo Leben drin ist, wo Freude, wo Lebensfreude, wo Kreativität drin ist. Und mit diesem Push rauszugehen, das war was, was ich geliebt habe. Aber das ist auch aus einer Mannschaft selber gewachsen und das muss, ja, das kann man nicht vorgeben, sowas.
Ich kenne das in Borussia Dortmund oder auch Dede und die ganzen Brasilianer. Genau. Die haben im Bus, auf der Busfahrt da schon Songs und getrommelt. Und
genau, so steigen getan. Die Brasilianer bei den Turnieren auch aus dem Bus aus. Und das ist Teil ihrer Lebensfreude. Die spielen tänzerisch Fußball und dieses bereiten sie schon durch die Klänge vor.
Das sorgt echt für so eine gewisse Lockerheit, ne? Also diese Anspannung, diese zu viel Anspannung lässt du halt einfach so da, wo sie hingehört, irgendwo weit weg und dann hast du halt echt diese Lockerheit drin. Was ist denn dein Lebensmotto? Gibt es da eins?
Nee, also Lebensmotto, das eine, wie gesagt, habe ich nicht. Im Fußball ist es ganz klar, wir sehen die Chance, nicht das Risiko.
Prima, und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt tatsächlich am Ende. Herzlichen Dank.
Den haben wir noch nie gehört.
Er kann es nicht lassen. Nee. Nein. Schönen Dank, Alex Ende, und viel Erfolg.
Danke.
Danke euch auch.
Dieser Podcast wird präsentiert von Bode, Ihrem Energieberater. Beratung, Planung, Fördermittel und Finanzdienstleistungen, alles aus einer Hand. Unter www.bode.ms.